Ja, liebe Geschwister, danke für die Einladung hier zu euch. Ich bin schon länger nicht mehr da gewesen und ich freue mich zu hören, dass ihr nächsten Sonntag so ein großes Jubiläum habt. Das ist doch eine tolle Sache und so ein bisschen vertrete ich ja jetzt die Mutter. Herzliche Grüße aus Bamberg von der Gemeinde. Wir wünschen euch gottesreichen Segen und Wachstum und Fülle und Frieden. Und dass der Herr hier unter euch spürbar anwesend ist. Ja, bei uns in Bamberg, wir harren der großen Dinge, die auf uns zukommen. Ihr wisst ja, dass wir im Augenblick vakant sind. Der Viktor Dirksen hat uns ja schon letztes Jahr verlassen und wir sind einsam und verwaist. Aber im September kommt der neue Pastor und wir warten schon auf ihn wie auf den Messias. Ja. Der arme Kerl, was für Erwartungen an ihn gestellt werden, ihr glaubt es nicht. Aber es ist bei euch ja sicher genauso, ne? Nur man gewöhnt sich dann irgendwann dran. Also ich finde es immer wieder interessant, auf welchen Kanzeln ich stehe und predigen darf. So eine wie hier bei euch noch nie, mit Feuerlöscher dahinter. Ich weiß nicht genau, was das für einen Sinn hat. Und dann hier ein kleines Schiff, wo Benjamin Kirche draufsteht, Arche, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, ein kleines, soll mich wohl daran erinnern, dass wir alle in einem Boot sitzen und dass der Herr auch bei uns ist. Ja. So, was predige ich euch? Wusstet ihr, dass es in der Bibel einen Liebesroman gibt? Also er geht so. Es war einmal eine schöne junge Frau mit langen, dunklen Locken. Und wenn sie den Kopf schüttelte, dann sah ihr Haar aus wie eine Herde Ziegen, die einen Berg herunterspringt. Und ihre Augen waren wie zwei Teiche, tief und klar. Und wenn man zu lange reinsah, dann konnte einem schwindelig werden. Ihre Nase war stolz und klein, ihr Mund scharlachrot und süß. Und ihr Hals glich einem schlanken Turm. Ihre ganze Gestalt war, man kann es nicht anders sagen, lieblich. Wen wundert es, dass alle komplett verschossen waren in sie? Aber ihr Sinn stand nicht nach einem ihrer Spielgefährten der Jugend, sondern nach einem Fremden, der mit seiner Familie vor kurzem in dem Ort zugezogen war. Ein schöner Mann und so geheimnisvoll. Bald wurde die Hochzeit gefeiert, ein rauschendes Fest, alle waren eingeladen. Und das Glück hätte immer so weitergehen können, wenn nicht eines Tages ganz plötzlich der Schwiegervater sich hingelegt hätte aus heiterem Himmel und gestorben wäre. Aber nicht nur diese Hiobsbotschaft. Fast zeitgleich wird ihr Mann, ihr Geliebter, ihr Herzblatt plötzlich aufs Krankenlager geworfen. War es schleichende Auszehrung oder ein neues Virus? Wir wissen das nicht. Sie kämpft um ihn, sie pflegt ihn, sie betet für ihn, aber alles vergebens. Auch er stirbt einen schnellen Tod. Und mit ihm sein Bruder, auch er legt sich hin, um die Serie zu krönen und auch er wird hingerafft. Übrig bleiben drei jammervolle Frauen, die sich zwar immer gegenseitig trösten können, aber immer wenn die eine wieder anfängt zu klagen, stimmt die zweite ein und die dritte bricht in Tränen aus. Am Ende entschließt sich die Älteste von ihnen, einen Schlussstrich zu ziehen und den Ort der Klage zu verlassen und in ihre Heimat zurückzukehren. Die drei wandern zusammen bis an die Grenze des Landes, dann gibt es einen tränenreichen Abschied und die eine, die zurückbleibt, die winkt ihnen lange nach. Aber unsere junge Heldin, die mit den rabenschwarzen Locken und den glutvollen Blicken, die dreht nicht um. Sie lässt sich nicht abwimmeln, sie will partout mit ihrer Schwiegermutter weitergehen. Und alle Widerrede wischt sie mit einer resoluten Handbewegung weg und schleudert ihr den denkwürdigen Satz entgegen: Bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies oder das, nur der Tod wird mich von dir scheiden. Einige werden jetzt denken, was für ein komischer Liebesroman, der so vielversprechend angefangen hat und so tränenselig endet. Irrtum. Er geht jetzt erst richtig los. Also die Romanze geht folgendermaßen: Unsere Heldin trifft auf Großgrundbesitzer, der verliebt sich in sie oder sie verführt ihn mit ihrer Gestalt. Man kann das nicht so ganz voneinander trennen, das ist eine Gemengelage. Und am Ende wird geheiratet mit allem Drum und Dran, dann stellt sich Nachwuchs ein, das Happy End ist perfekt. Das ist die Kurzfassung vom Buch Ruth aus dem Alten Testament. Da geht es um Liebe, um Spannung, um Schmetterlinge im Bauch, um Komplimente und Geschenke und ein nächtliches Rendezvous. Aber es gibt noch ein zweites Thema in diesem Büchlein und das bildet auch die Überschrift zu der heutigen Predigt. Und die Überschrift heißt Heimat finden. Und wir wollen heute darauf schauen, wo wir zu Hause sind, was das mit unserer Verwurzelung zu tun hat und ob Heimat mehr ist als Oberfranken, als Forchheim und hier am Sichhaus 4. Im Buch Ruth wird erzählt, dass Naomi, so heißt die Schwiegermutter unserer Heldin, ihre Heimat verlässt, weil es für ihre Familie keine Lebensgrundlage mehr gibt. Es regnet schlicht und ergreifend nicht mehr, fast wie bei uns. Aber jahrelang das Ganze. Es wächst nichts, es gibt nichts mehr zu beißen. Also kehrt sie und ihre Familie der Heimat den Rücken und sie machen sich auf, um eine neue Heimat zu finden. Und jetzt frage ich euch, geht das eigentlich, eine neue Heimat zu suchen? Kann man Heimaten einfach austauschen? Naomi jedenfalls sucht eine neue Heimat und wird da, wen wundert das? Wir hätten das vorher sagen können, sie wird da erst einmal eine Fremde. Ob sie sich wohl akklimatisiert hat im Ausland? Nach geschätzten 15 Jahren kehrt sie frustriert an Leib und Seele nach Bethlehem, wo ihre Sippe zu Hause ist, wieder zurück und stellt fest, dass ihre Heimat, nach der sie sich die ganze Zeit gesehnt hat, ihr inzwischen auch fremd geworden ist. Also ich kenne das. Ich bin mit meiner Familie ja auch ein Vagabund. Also immer rumgezogen. 6 Jahre hier, 7 Jahre da, 10 Jahre dort und dann 1,5 Dekaden hier ganz in der Nähe und jetzt zum Schluss 3 Jahre bei euch in der Nachbarschaft in Bamberg. Also in meiner Heimat, in meiner Geburtsstadt, wenn ich da ab und zu Besuch mal wieder zurück bin, ist alles anders geworden. Die Bevölkerung scheint komplett ausgetauscht worden zu sein. Und die, die ich noch kenne, die sehen irgendwie alle alt aus. Ja, ganz komisch. Nur ich habe mich gehalten. Und auch viele von den Straßen kenne ich gar nicht mehr. Und wenn ich zu den Leuten als freundlicher Mensch Grüß Gott sage, dann schauen die mich an, als hätte ich Salam Aleikum gesagt. Also Heimat ist für mich nicht mehr da, wo ich herkomme. Und ich habe mich gefragt, ist Heimat eventuell das, wo es mich hinzieht? ist Heimat eigentlich nur Sehnsucht. Und wenn das so wäre, dann liegt die Heimat ja eigentlich vor mir, in der Zukunft. Also Ruth, unsere lockige Heldin, nachdem das Buch in der Bibel benannt ist, die weiß das offenbar. Sie will ihre Heimat, wo sie geboren wurde, wo sie jeden Strauch und jeden Stein kennt, hinter sich lassen. Nichts hält sie in der vertrauten Umgebung. Sie will mit ihrer Schwiegermutter Naomi fort. Sie sucht eine neue Heimat, eine Heimat, die offenbar für sie erstrebenswerter ist als die, die sie kennt, in der sie 30, vielleicht 35 Jahre gelebt hat. Heimat ist für sie nicht mehr eine geografische Lage, nicht mehr ein Ort. Also nicht mehr Forchheim wäre das, ne? Auch nicht eine Sprache oder ein Dialekt, kein Oberfränkisch. Auch keine schönen Erinnerungen. Auch keine Familie, man höre und staune, sondern eine kostbare Beziehung eben zu dieser Frau, die ihr eine zweite Mutter geworden ist, die ihr nämlich von ihrem Gott erzählt hat, der so geheimnisvoll ist, der herunterkommen und eingreifen kann, der eine Geschichte spinnt von Generation zu Generation, wie ein roter Faden zieht sich das durch und vor allen Dingen auch, und das ist in der damaligen Welt neu und ein Alleinstellungsmerkmal, der auch Frauen in seinen Plan einbaut und sogar an prominenter Stelle. Naomi hat ihr davon erzählt. Obwohl sie eine frustrierte Frau ist, die offenbar mit ihrem Gott nicht im Reinen ist, hat das auf die schöne Protagonistin des Buches einen tiefen Eindruck gemacht, sodass sie bei ihrer Schwiegermutter bleiben will und mit ihr zu diesem Volk ziehen will, unter dem dieser Gott lebt. Eigentlich habe ich mir gedacht, eigentlich ist das ja bei Christen auch so. Wenn wir Heimat als Sehnsuchtspunkt definieren, dann ist Heimat für uns nicht ein Ort, den wir kennen oder den wir kannten, von dem wir herkommen oder wo wir wieder hin zurück wollen, sondern Heimat ist eigentlich an eine Person geknüpft und an die Beziehung zu dieser Person. Also wir können heute noch präziser als Ruth damals es konnte sagen, dass diese begehrenswerte Person einen Namen hat. Es ist Jesus, unser Herr. Ihm nah zu sein, ist unser Glück, oder? Jesus, unser Herr, ist aus der himmlischen Herrlichkeit gekommen und hat sich uns bekannt gemacht. Obwohl wir immer darüber staunen, wenn wir die Evangelien lesen, wie außergewöhnlich er war, wie freundlich, wie angenehm, wie energiegeladen, wie bezaubernd, wie kraftvoll, wie wundertätig, so war das doch nur seine Knechtsgestalt, sagt die Bibel. Na, Paulus, Philipper 2. Also das, was wir da kennen und sehen, das war nur etwas ganz Kleines. Also wenn ich ein Bild gebrauchen sollte, würde ich sagen, Jesus war hier auf der Erde nur wie eine Raupe, die eine kleine Zeit lebt, verschwindet, sich verpuppt, und dann erst zu der ganzen Großartigkeit eines wunderbaren Schmetterlings neu zu erstehen. So eine Metamorphose hat Jesus durchgemacht. Kleiner Mensch geworden, gequält, gestorben, aber nach 3 Tagen auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Er ist der Sehnsuchtspunkt, der Fokus des Heimwehs der Christen. Und er hat uns ja auch angekündigt, dass wir die gleiche Metamorphose durchmachen werden wie er. Wir werden das, was wir hier Heimat nennen, hinter uns lassen. Wir verabschieden uns Stück für Stück daraus. Wir verkleinern unseren Radius. Also wenn ihr in einem Haus wohnt, ihr werdet irgendwann das Haus aufgeben. Hängt auch ein bisschen am Alter vielleicht, ne? Und dann zieht man in eine kleinere Wohnung. Irgendwann gibt man auch diese kleinere Wohnung auf und man zieht in ein letztes Zimmer. Und am Ende verlassen wir auch diesen Körper, in dem wir wohnen. Und wenn wir uns Jesus anvertraut haben, dann sterben wir in etwas Vertrautes und Bekanntes hinein. Wir Christen sind verankert in dem, was vor uns liegt. Wir sind verbunden mit dem, der uns erwartet. Was kommt, wird herrlich sein. Die Frage stellt sich natürlich immer, ob unsere Bekanntschaft mit Jesus so intensiv, ob unser Gespräch mit ihm so ehrlich und so vertraut ist, dass wir nicht mehr ständig von Verlustängsten geplagt werden und dass wir alles, was wir haben, mit Zähnen und Klauen festhalten wollen. Wir fragen uns das ja manchmal, ob die stille Freude über das Bekannte, Unbekannte vor uns, auf das wir zuleben, tatsächlich immer größer wird. Hoffentlich. Paulus hat das mit einem Spitzensatz so ausgedrückt. Er hat gesagt, Christus ist mein Leben. Sterben ist mein Gewinn. Christus ist mein Leben. Sterben ist mein Gewinn. Was müsste dazu getan werden, dass meinem Glauben nichts fehlt? Liebe Freunde, und wie ist das mit der Gemeinde? Die nennen wir ja manchmal auch unsere Heimat. Also sie ist der Ort, wo wir uns zu Hause fühlen, wo unsere Seele einen Platz der Geborgenheit gefunden hat. Es ist eine Gemeinschaft der Lieben und der Nahen, man kennt sich. Eine Gemeinschaft der Vertrauten und der Gleichgesinnten. Und jeden Sonntag ist das wie ein Zurückkommen ins Nest. Wenn man schon länger dabei ist, dann merkt man allerdings, dass auch die Gemeinde Veränderungen erlebt. Also die Leute wechseln. Es kommen neue dazu, Halleluja. Andere sterben und Dritte gehen einfach weg. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Auch das Liedgut ändert sich, die Pastoren wechseln, am Gebäude wird was verändert. Nur die Bibel bleibt, Gott sei Dank. Ja, und die machen alle paar Jahre eine Erneuerung, ne? Neue Übersetzung, neue Übertragung, neues Deutsch. Ja. Auch wenn wir die Gemeinde jetzt als Heimat empfinden, sollten wir uns schon frühzeitig an den Gedanken gewöhnen, dass die Gemeinde eben kein Familientreffen ist, sondern eine Weggemeinschaft mit dem Ziel Himmel. Also die Gemeinschaft, die wir hier haben als Gemeinde, ist provisorisch. Und das Schöne ist, deshalb muss Gemeinde auch nicht ideal sein. Man soll merken, wir sind noch auf dem Weg. Unsere Bestimmung liegt vor uns. Wir sind eine Reisegruppe. Wir sind vorläufig. Und es ist ein Segen, wenn unsere Herzen das begreifen und dazu Ja sagen und wenn wir darüber froh sind und nicht dauernd traurig über das, was sich in der Gemeinde verändert und das, was wir nicht schön finden. Also, ich versuche uns mit der Geschichte von Naomi und Ruth ein paar Impulse zu unserem Verständnis von Heimat zu geben. Heimat ist nicht das, wo wir hin zurückkehren. Unsere Heimat liegt vor uns. Sie ist der Sehnsuchtspunkt unserer Seele. Heimat hängt auch nicht mit der geografischen Lage zusammen, nicht mit einem Ort, auch nicht mit der Sprache oder einer schönen Erinnerung, sondern Heimat hängt zusammen mit einer kostbaren Beziehung. Und unsere Sehnsucht müsste eigentlich mehr und mehr sich auf Jesus, unseren Herrn, fokussieren. Und die Gemeinde? Die Gemeinde ist eine Art Reisegruppe zur Heimat. Und da wird die Wegbeschreibung ausgeteilt, das Wort Gottes. Da hakt man die Schwachen unter. Wir sind verbunden und wir helfen einander. Da singt man, um im Tritt zu bleiben. Und da gibt es Reiseproviant, das Abendmahl. Liebe Geschwister, lasst uns nie vergessen, wir sind hier auf der Durchreise und die Heimat kommt noch. Amen.